Dann nochmal herzliche Grüße nach Adelberg. Ich hoffe, ihr hattet auch schon einen gesegneten ersten Gottesdienst teil. Ich hoffe, dass auch der zweite gesegnet sein darf und auch jedem zum Guten und zur Freude dient. Und dass auch jeder wirklich jetzt auf dem Herzen hat, auf Gottes Wort zu hören, und hoffe auch, dass der Herr in mir bewirkt, dass ich es gut weitergeben kann. Jedem auch in irgendeiner Form ein Segen sein darf. Wir werden uns das letzte Mal nun dem Titusbrief zuwenden und diesen Brief damit zum Abschluss bringen. Und zwar möchte ich einfach damit beginnen, indem ich gleich die Abschlussverse lese. Gebt noch mal ein bisschen Zeit für die, die es aufschlagen wollen. Titus 3, die Verse 12 bis 15. Das ist wirklich der Rest jetzt. Gut. Dann möchte ich vorlesen, Titus 3, 12 bis 15. Paulus schreibt an Titus: Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. So, das sind die letzten Verse. Und vielleicht fragt sich manch einer, wie soll ich jetzt eine Dreiviertelstunde darüber reden? Viele Predigen, also viele, die ich mir angeschaut habe, also in Büchern oder Predigten, wir haben das einfach mit rangehangen an die vorherigen Verse. Mir lag es am Herzen, nochmal gesondert darauf zu gucken. Und hoffe auch, dass ihr mir das hinterher nicht übel nehmen müsst. Was ist nun besonders an diesen Versen? Was lohnt es sich, darauf zu blicken, nochmal extra? Nun, wir schließen den Titusbrief ab, um ein bisschen zuerst noch den Rest Revue passieren zu lassen. Wir haben mal damit begonnen, dass Paulus in Kapitel 1, Vers 5, nachdem er davor eben auch eine Einführung hatte, schreibt: Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, dass du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Also wir haben mal da begonnen, dass Paulus diesen Brief an Titus geschrieben hat, weil sie gemeinsam dort auf Kreta waren, dort gekündigt haben, sich, ja, Menschen bekehrt haben. Und Paulus ist weitergereist, um woanders weiter zu dienen, und er hat Titus zurückgelassen, dass er dort eben, wie es hier steht, alles in Ordnung bringt, dass er Älteste einsetzt, die Gläubigen eben zu Gemeinden organisiert. Dann, ja, er hat auch Anweisungen dafür gegeben, dass diese Ältesten, sie sollen Vorbilder sein für ein Leben, das im Glauben gelebt wird, und auf der anderen Seite sollen sie auch fähig sein, Lehre weiterzugeben, auch zu korrigieren, wo Menschen eben falsche Dinge lehren. Und dann warnt er auch davor, dass solche da sind und dass das zerstörerische Folgen hat, denn diese werden den Glauben zerstören, und wenn sie auch noch nicht absolut den Abfall vom Evangelium verkünden, ja, ich denke, das wird teils, teils gewesen sein, aber dass schon diese ja, wie es ja heißt in Kapitel 1, Vers 13, diese jüdischen Legenden und Menschengebote, dass sie einfach die Kraft des Evangeliums schon zerstören, weil sie den Blick weglenken von dem, was der Herr ist, für uns getan hat und heute in uns tun will und wie er es tut, durch das Evangelium. Dann hat er beschrieben, wie eben so ein Leben im Glauben aussehen soll für die einzelnen Gruppen, und dann beschrieben, wie das denn geschieht, wie das Evangelium Leben verändert. Das haben wir alles schon betrachtet. Daraufhin folgt nochmal die Ermahnung, dass eben deshalb genau das gelehrt werden soll und das andere zurückgewiesen werden soll. Und damit sind wir schon bei unseren Versen. Ein paar Abschlussermahnungen, persönliche Dinge, nur organisatorisches. Größtenteils Grüße. Was sagt uns das? Nun, ja, Titus soll bald abgelöst werden, also er hat gar nicht mehr viel Zeit für seine Aufgaben dort. Er soll in eine andere Stadt kommen, wo Paulus überwintern will. Nikopolis, es ist nicht ganz sicher, was für eine, ja, welche Stadt das ist, denn Nikopolis heißt einfach nur so viel wie Siegesstadt, und so hat damals, ja, jeder große General, der einen großen Sieg errungen hat, dann halt eine Stadt benannt zur Erinnerung an seinen Sieg. Deshalb gab es da recht viele Städte, die so hießen. Also ähnlich wie heute in Deutschland mit Städten wie Kirchberg oder Kirchheim. Da gibt es auch im Navi 20 Einträge oder so. Und so wäre das damals mit Nikopolis gegangen. Trotzdem sind sich die meisten einig, wäre wohl gemeint ist, denn es gibt eine Stadt, die liegt an der Westküste Griechenlands. Und das liegt an zwei Gründen. Nämlich erstens findet man später im zweiten Timotheusbrief, dass Titus sich in der Nähe dieser Stadt aufgehalten hat. Und die Tatsache, dass Paulus überwintern wollte, legt nahe, dass er mit dem Schiff danach weiterreisen wollte. Ja? Wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, dass Paulus schlechte Erfahrungen mit winterlichen Schiffsreisen gemacht hat. Und daher macht es Sinn, dass er, ja, das war natürlich allgemein damals nicht üblich, deshalb wollte er wahrscheinlich überwintern. Und wenn man dann die Geschichte noch weiterspinnt, was könnte er vorgehabt haben in dieser Zeit? Wir wissen noch aus dem Römerbrief, dass er schon lange Zeit vorher eigentlich mal vorhatte, nach Spanien zu reisen. Deshalb gehen viele davon aus, dass er möglicherweise das dann tatsächlich vorhatte und vielleicht sogar noch unternommen hat. Ja, das wissen wir nicht. Aber ja, man kann soweit mutmaßen. Und für Titus hatte er scheinbar dort eine Aufgabe. Scheinbar war Titus dafür, ja, er wird nicht in Nikopolis dann einfach nur Winterschlaf machen wollen, sondern eben dort auch verkündigen. Ja, Menschen zum Herrn führen, auch Gemeinden gründen, bevor er dann weiterführt. Und scheinbar war Titus der Richtige dafür. Das ist grob das, worum es jetzt hier geht. Noch ein paar andere spezielle Anweisungen. Aber diese scheinbar relativ unscheinbaren praktischen Anweisungen stellen den Titusbrief nochmal in ein anderes, nicht in ein anderes Licht, aber in einen größeren Kontext. Wir haben in den letzten Monaten in diesem Brief viel davon gehört, wie Gott will, dass du persönlich deinen Glauben lebst. Und auch wie wir als Gemeinde gemeinsam den Glauben leben sollen. Wie dieses Evangelium, das wir gehört und geglaubt haben, sich nun niederschlagen soll. Wie wir uns verändern sollen dadurch. Und das ist gut und das ist wichtig, aber das ist noch nicht alles, was Gottes Plan für uns ist. Sondern wenn das gemacht ist, wenn das ausgerichtet ist, wenn Älteste eingesetzt sind und die Gemeinden geordnet sind und wir lernen, für den Herrn zu leben, dann soll es weitergehen. Ja? Das Werk der Mission endet nicht bei uns. Endet nicht damit, dass wir mit dem Herrn leben, sondern Titus hatte nur wenig Zeit, er sollte dort diese Gemeinde aufbauen und dann ging es weiter, woanders. Das Werk des Herrn weiterführen und weitere Gemeinden gründen. Und so ist es auch, gilt es auch für uns. Ja, das Werk des Herrn endet nicht bei uns, sondern wir sollen das lernen und dann haben auch wir unseren Teil im größeren Kontext der Mission, der Weltmission. Das ist Gottes Plan für diese Welt und Paulus, ja, Aufgabe für sein Leben war, das ist auch unsere Aufgabe heute. Ja, es muss weitergehen. Es ist gut, all diese Dinge zu lernen, aber es reicht nicht, sich nur um sich selbst dann zu drehen, sondern es muss weitergehen. Auch Gottes Wille ist, dass ja, Gläubige hingehen, das Wort verkünden, Menschen gläubig werden, Gemeinden sich bilden und dass die dann wieder fähig werden, andere am besten auszusenden und eben einfach zu unterstützen, dass das Werk weitergeht. Auch wir haben unseren Platz im größeren Bild der Erlösung, das Gott heute über die ganze Welt hinweg malt. Und ich hatte vorher schon ein bisschen auch was dazu gesagt. Es ist gut möglich, dass manch einer auch heute Morgen mehr mit sich selber und seinen eigenen momentanen Problemen beschäftigt ist, sei es mit Problemen aus den Nachrichten oder mit Problemen, die sonst irgendwie auftreten. Ja, jeder hat seine eigene Biografie und hat eigene Nöte, die er heute Morgen mitgebracht hat. Aber einfach, um auch da diesen Blick zu haben, wir sind nur ein Teil und auch unsere momentanen Umstände sind ein Teil von dem großen Bild, das Gott derzeit in dieser Welt malt und das einmal im Himmel bestaunt und er dafür angebetet. Und das heißt nicht, dass er uns vergisst oder dass unsere Umstände nicht wichtig sind. Nein, auch in deinem Leben und meinem Leben ist jeder Punkt und jeder Strich genau gesetzt. Jeder Umstand und alles, was einem zustößt und wie das Leben verläuft. Aber wir sind trotzdem Teil von etwas Größerem. Und auch heute in den momentanen Umständen geht Gottes Werk der Erlösung weiter. Das hat mich auch gestern sehr ermutigt, denn ja, auch ich war recht umgetrieben jetzt die letzten Tage, aber gestern hatten wir einen Büchertisch in Helfer. Ich habe erfahren, dass gleichzeitig eine andere Gemeinde in Schwäbisch Hall noch einen Büchertisch hatte. Egal wie die Umstände sind und was einem jetzt gerade so für Nöte geschehen, das Werk geht weiter. Gott lässt weiter das Wort verkünden, es kommen weiter Menschen zum Glauben, weitere Gemeinden werden entstehen. Gottes Werk wird nicht aufgehalten durch das, was scheinbar immer wieder die Welt und das Privatleben momentan lahmlegt. Gottes Werk geht weiter. Deshalb hoffe ich, dass auch jeder heute Morgen sich jetzt darauf einlassen kann, darüber nachzudenken, über dieses größere Werk Gottes, der Mission, in dem auch wir unseren Teil haben. Und aus diesen Versen möchte ich heute 5 Prinzipien zum Thema Mission ableiten, die auch für uns ihre Relevanz haben. 5 Dinge, die Paulus' Dienst kennzeichneten und die auch heute unseren Teil eben auch in diesem großen Werk Gottes kennzeichnen sollen. Und diese 5 Punkte habe ich überschrieben mit Teamwork, Planung, Unterstützung, Beteiligung aller und Liebe. Das sind die 5 Dinge, die ich hieraus ableiten möchte und die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Und wir beginnen direkt. Und ich denke, der erste Punkt, Teamwork, wird ja recht leicht erkennbar sein. Mit Paulus und Titus sind in diesen kurzen Anweisungen 6 Leute mit inbegriffen. Paulus ist noch irgendwo unterwegs, denn er sagt, er will dort in Nikopolis überwintern, nicht hier, sondern dort. Das heißt, er ist selbst noch gar nicht dort. Er hat gerade woanders noch zu tun, will dorthin. Er hat 2 Mitarbeiter, Artemas oder Tychikus. Er weiß noch gar nicht, welchen er senden kann. Vielleicht muss er noch wissen, wer er Zeit hat oder welcher sich die Aufgabe zutraut oder was auch immer. Auf jeden Fall, er hat Mitarbeiter, die er schicken kann. Er hat immer Leute um sich herum gehabt. Und dann ist da dieser Titus und er hat den da schon mal zurückgelassen, aber weiß, er kann ihn jetzt hier besser brauchen, also kann er ihn dort abziehen. Er weiß, er wird kommen, wenn Paulus ihn darum bittet. Und dann sind da noch andere unterwegs, ein gewisser Apollos und ein Zenas. Diesen Zenas kennen wir gar nicht, genauso wenig wie Artemas. Aber das sind auch Diener im Werk und Paulus weist Titus an, auch die sollen unterstützt werden, ja. Nicht nur wir, sondern auch die arbeiten im gleichen Werk. Und so sehen wir auch sonst in den Briefen und in der Apostelgeschichte, dass Paulus immer ein ziemlich weites Netz an Mitarbeitern um sich hatte, ohne dass ja, das Werk gar nicht möglich gewesen wäre, wie er es getan hat. Sei es, dass er am Anfang mit Barnabas losgezogen ist, dann mit Timotheus und Silas unterwegs war und dann von Leuten wie Epaphras oder Tychikus, von denen wir in den Briefen lesen, Paulus hatte immer eine Menge Mitarbeiter. Am eindrucksvollsten sieht man das vielleicht am Ende des Römerbriefs, wo er fast eine halbe Seite nur verwendet, um ja Mitarbeiter dort zu grüßen, obwohl er noch gar nie da war. Und trotzdem kennt er zig Leute, die auch dort dienen. Ja, wen nennt er? Römer 16, ich empfehle euch ab unsere Schwester Phoebe. Grüßt Priscilla und Aquila. Grüßt meinen geliebten Epenetus. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus und meinen geliebten Stachis und so weiter. Paulus kannte überall, in jeder Gemeinde, Leute und hatte deshalb überall auch seine Mitarbeiter. Wir sehen auch schon viel über, ja, wie Paulus wirklich Teamplayer-Fähigkeiten zeigt. Er musste nicht immer selber überall der Chef sein. Er konnte Aufgaben delegieren. Er hat zum Beispiel auch einfach Gemeinden Timotheus oder Titus überlassen und gesagt, ja, ihr müsst euch jetzt darum kümmern, ich gehe weiter. Das sehen wir gerade hier zum Beispiel im Titusbrief. Was ich auch schön fand in Apostelgeschichte 21, er konnte sich sogar etwas sagen lassen. Dieser große Heidenapostel, als der nach 3 großen Missionsreisen nach Jerusalem reist, wurde er angenommen und ja, redet dann dort mit den Ältesten und Jakobus. Und dann sagen wir zu ihm, Apostelgeschichte 21, Abvers 23, so tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trag die Kosten für sie. Also er sollte das machen, dass die Leute sehen, er ist auch dafür, dass das Gesetz gehalten wird. Aber einfach dieses, dass auch dieser große Mann kommen kann und sich dann das anhören kann. Und jetzt mach, was wir dir sagen. Ja. Und das dann auch einfach tut. Scheinbar musste er nicht so viel den Chef, nicht den Chef raushängen lassen. Was er letztlich über Teamwork aber dachte, hat er uns im 1. Korintherbrief ganz eindeutig niedergeschrieben. 1. Korinther 3. Das könnt ihr kurz mit mir aufschlagen und noch kurz dort bleiben. 1. Korinther 3. Abvers 5. Ja, ihr wisst, gerade in Korinth gab es dann auch Spaltungen, gerade auch sogar mit Apollos mit inbegriffen. Also die Leute haben gesagt, wir gehören zu dem, wir gehören zu dem, wir finden den besser, wir den, wir trennen uns, wir können nichts mehr mit euch zu tun haben, weil ihr Paulus besser findet als Apollos. Was sagt Paulus dazu? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? 1. Korinther 3, Abvers 5. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Paulus war kein Fan von Sektiererei. Und schön ist auch hier zu sehen, Apollos ist ohne Paulus zum Glauben gekommen und auch, hat auch ohne ihn angefangen, seinen Dienst zu tun. Na, er musste nicht unbedingt den gleichen Stallgeruch haben. Paulus konnte nicht nur die unterstützen, die er zum Glauben geführt hat. Aber sie waren im Glauben und in dem, was sie verkündet haben, eins. Und deshalb konnte er fröhlich ihn unterstützen und auch Titus sagen, unterstützt die. Die machen das Gleiche wie wir. Ja, gib ihnen so viel sie brauchen. Natürlich gab es auch Arbeiter, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Das muss man natürlich dazu sagen. Und Paulus hat genug davor gewarnt im Titusbrief, dass ich das jetzt nicht mehr groß ausführen muss. Ich glaube, es ist im Timotheusbrief, im Philipperbrief, wo er von den bösen Arbeitern redet und der Zerschneidung. Ja, man muss natürlich unterscheiden, aber wir sollen durch den Glauben eins sein. Und da gibt er in 1. Korinther 1 eine Anweisung dazu. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr einmütig seid in euren Reden und keine Spaltung unter euch zulasst. Also sie sollen darauf bedacht sein. Ja? Sie sollen danach bestrebt sein, dass Einheit herrscht. Sie sollen sich nicht damit abfinden, oh, ihr denkt ja anders als wir, okay, dann gehen wir woanders hin. Sondern sie sollen bestrebt sein, diese Einheit auch zu bewahren, die der Geist ja schon geschaffen hat, und wiederherzustellen, wo sie eben zerschlagen ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist Apostelgeschichte 15. Dort ist das auch das Apostelkonzil. Und dort sehen wir, dass Spaltungen aufkommen, wirklich Lehrunterschiede. Dort kommen auf einmal Leute, die sagen, ja, aus Judäa, nein, 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 ihr müsst schon das Gesetz halten, ihr Heiden. Und Paulus und Barnabas widersprechen ihm, sodass in Vers 2 Apostelgeschichte 15, Vers 2, eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen geschieht. Und in Vers 7 lesen wir dann sogar von einer großen Auseinandersetzung. Aber in Vers 6, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um die Sache zu untersuchen. Also es wird wirklich geschaut, hey, wir setzen uns zusammen, wir müssen das jetzt klären, wir brauchen eine gemeinsame Linie, wir wollen eins sein, wir haben den gleichen Herrn, und wir wollen danach suchen, hier zu einer gemeinsamen Überzeugung zu kommen. Und das geschah unter Federführung der Petrus und Jakobus. Und das ist schön an diesem Kapitel zu sehen, aber ich habe es auch aufgeschlagen, um ein Negativbeispiel zu nennen. Das zeigt, dass Teamwork nicht immer einfach ist. Was mich vor kurzem an diesem Kapitel ein bisschen mir ins Auge gestichen ist, haben wir die Rede von einer nicht geringen Auseinandersetzung und einer großen Auseinandersetzung. die aber dann geklärt werden können, sodass am Ende sich alle freuen und eins sind. Also bestimmt sind Einzelne dann auch weggegangen, aber die echte Irrlehrer waren, aber so die Allgemeinheit der Gläubigen konnte in eins versammelt werden. Aber am Ende des Kapitels haben wir noch eine Begebenheit. Dort geht es nun nicht um fundamentale Lehren, sondern jetzt geht es darum, wer darf mit zur Mission und wer nicht. Ja, ab Vers 36, Paulus und Barnabas wollen wieder losziehen und jetzt die Frage, darf Markus mit oder nicht, der ja einmal schon gekniffen hat und abgezogen ist. Und auf einmal lesen wir von einer heftigen Auseinandersetzung in Vers 39, die nicht geklärt werden kann, scheinbar. Scheinbar können Glaubensfragen geklärt werden, aber die Frage, wer nun mitdienen darf und wer nicht, ist scheinbar unüberwindbar, sodass sie sich tatsächlich trennen. Und ja, es wird oft gesagt, und ja, es stimmt, Paulus wird dann im Segen der Gemeinde losgeschickt, Barnabas nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aus so einer heftigen Auseinandersetzung, oder die Elberfelder schreibt, Erbitterung, dass da irgendeiner von beiden nicht, also oder komplett unschuldig war. Und das bestätigt etwas, was ich mal sowohl von John MacArthur als auch von Benedikt Peters gelesen habe, dass beide sagen, nach ihrer langjährigen Erfahrung im Dienst und mit Gemeinden, dass die meisten Spaltungen nicht aufgrund von Lehrstreitigkeiten entstehen, sondern aufgrund von persönlichen Auseinandersetzungen. Und das ist hier tatsächlich sogar Paulus und Barnabas letztlich so gegangen. Und das auch einfach hier dann als diese Warnung, es braucht Teamwork damit das Werk letztlich geschehen kann. Wir sollen darum bestrebt sein, die Einheit suchen, wirklich die Einheit im Glauben, nicht nur formal auf dem Platz, sondern wirklich, dass wir eins sind, den gleichen Überzeugungen. Aber wir sehen eben auch, es bringt Schwierigkeiten mit sich, es muss darum gekämpft werden. Teamwork ist nötig. Ich gehe zurück zu Titus, beende diesen ersten Punkt und möchte das nächste nennen. Das zweite, was ich in diesen Punkten sehe und allgemein im Dienst von Paulus, ist Planung. Ja? Paulus ist nicht einfach losgezogen und hat geschaut, wo ihn der Herr mal hinführt, wo es ihm der Herr mal aufs Herz legt, was zu sagen und wo nicht. Paulus wusste ganz genau, wo er das nächste halbe Jahr und auch die Zeit drauf das Evangelium verkünden will. Ich werde jetzt nach Nikopolis reisen und dort werden wir den Winter über verkündigen. Ich brauche Titus dazu, der kann mir dabei helfen. Und danach im Frühjahr wahrscheinlich will er wieder weiter nach dem Winter. Ja, er hatte genaue Vorstellungen, wie das abzulaufen. Und das sehen wir auch sonst durch die Gemeinde. Er plante diese Reisen, wo er hin wollte. Er überließ es nicht dem Zufall, ja, wie er dem Herrn dient oder eben nicht. Auch eine andere Stelle, damit belege ich euch auch endlich mal diese ganze Spanien-Anekdoten, die ich da sage, in Römer 15. Da sagt Paulus das nämlich, dort schreibt er auch den Römern, Römer 15 ab Vers 25, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Das ist nicht der Vers, den ich wollte. Ab Vers 23 wollte ich lesen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Also er hat Pläne. Er weiß, ich will jetzt nach Jerusalem und danach ziehe ich von da aus, ja, nordwärts über Rom und dann kann ich dort Leute mitnehmen und dann reise ich nach Spanien. Was will ich sagen? Er hatte einfach einen Plan. Ja, er wusste, wie er es machen will. Er hat sich überlegt, er hatte Eifer für dieses Werk, ja, das Evangelium muss verkündet werden. Und deshalb überlege ich mir, wie ich das so gut wie möglich machen kann. Ja, an welche Orte gehe ich am besten? Wo macht es am meisten Sinn als nächstes? Dort sind schon Gemeinden, also ziehe ich weiter weg. Ich brauche Mitarbeiter dafür, wo kriege ich die her? In Rom kann ich welche einsammeln, denn da gibt es schon eine Gemeinde, die recht stabil steht. In Sprüche 20, Vers 18 steht, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Und Kriegführung hier bitte nur metaphorisch gemeint. Ja, mit weiser Überlegung sollen wir planen und auch eben dieses Werk vollbringen, das der Herr uns aufgetragen hat. Es ist etwas Gutes. Ja, und zum Transfer. Paulus wusste genau, wie er im kommenden Winter Gott dienen will. Weißt du es? Weißt du, wie du im kommenden Winter dem Herrn dienen willst? Was hast du für Pläne? Na, als Gemeinde, denke ich, sollte man sich das fragen. Haben wir einen Plan, wie wir am großen Werk des Herrn teilhaben wollen? Haben wir eine Idee? Natürlich lässt sich das nicht immer so genau planen. Ja? Wir sind keine Wanderprediger, deshalb haben wir keine Reiserouten, die wir planen. Aber ich denke, es ist dennoch gut, sich zu überlegen. Denn niemand will nachher zurückblicken und sehen, dass er die Zeit vergeudet hatte, die der Herr ihm gegeben hat. Aber auch auf der anderen Seite, Paulus plante, aber er plante flexibel. Und genauso, wir müssen lernen zu planen, aber auch müssen wir lernen, Gott unsere Pläne korrigieren zu lassen. Diese Spanienreise, von der Paulus den Römern geschrieben hat, hat so nie stattgefunden zu diesem Zeitpunkt, wie er das geplant hatte. Vielleicht später, wir wissen es nicht. Er wusste auch noch nicht, ob er jetzt Tychikus oder Artemas schicken kann. Er hat geplant, aber war bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen. Noch da haben wir in der Apostelgeschichte ein gutes Beispiel dafür. In Kapitel 16, dort heißt es, ab Vers 6, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Also sie hatten den Plan, dorthin zu gehen, aber irgendwie hat der Geist ihnen das gewährt. Wie? Ob das jetzt irgendwie durch ein besonderes Apostelwunder geschah oder ob ihnen einfach die Einreise verwehrt wurde, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ihr Plan wurde durchkreuzt. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie planen um und es klappt wieder nicht. Und was könnte man jetzt machen? Man könnte zweifeln. Ja, Gott, warum tust du das? Oh, ist mein Dienst überhaupt der Rechte? Nein, er lässt sich einfach korrigieren und sagt, okay, wenn das nicht Gottes Wille für mich ist, dann ist es ein anderer. Und dann schauen wir, was wir nun tun sollen. Und dann sehen wir, wie er eben Stück für Stück nach Mazedonien und damit nach Philippi geführt. Einfach erst bereit, seine Pläne von Gott korrigieren zu lassen. Es ist gut, sich Pläne für das Leben und den Dienst zu machen, aber wir müssen immer auch bedenken, dass Gott andere Pläne haben könnte. Wir müssen bereit sein, unsere für seine zu opfern. Auch das gilt allgemein für Lebenspläne. Ja? Bei den jungen Jahren überlegt man sich, ich will das studieren und in dem Alter heiraten und dann will ich dort wohnen. Ja, je nachdem, wer eben sich wie genaue Pläne macht. Wir müssen bereit sein, unsere Pläne immer von Gott korrigieren zu lassen. Ob nun Krankheit dazwischen kommt oder sonstige Dinge, dass es einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wird am besten in Jakobus 4 zum Ausdruck gebracht. Ich blätter heute viel hin und her. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ihr müsst nicht immer mit aufschlagen. Ich sage es euch, wenn ihr es mit aufschlagen solltet. Aber das könnt ihr jetzt einfach mit anhören. Jakobus 4, Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Es ist gut zu planen, aber wir müssen unsere Pläne Gottes Plänen unterordnen. Teamwork, Planung. Und das nächste, was ich aus diesen Versen ableiten möchte, finden wir dann in Vers 13. Ich bin wieder zurück in Titus 3. Titus 3 ab Vers 13. Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Paulus hat Anweisungen für Titus, was er auf Kreta tun soll und auch, dass er bald gehen soll, sobald er eben jemanden zu ihm geschickt hatte. Aber er sollte sich nicht um seinen eigenen Dienst kümmern, sondern auch den von anderen unterstützen. Dort war ein gewisser Zenas und ein Apollos. Zenas, den Schriftgelehrten, das Wort kann entweder ein jüdischer Schriftgelehrter sein oder ein römischer ja, Anwalt quasi. Also Rechtsgelehrter, könnte man es auch übersetzen. Apollos kennen wir aus der Apostelgeschichte. Auf jeden Fall ein Jude, der eben auch durch viel eben aufgefallen ist, durch gute Schrift. Also ein bekehrter Jude, der durch gute Schriftkenntnis aufgefallen ist. Schlachter interpretierte jetzt ein wenig, mehr als die meisten anderen Übersetzungen, wenn sie schreibt, schicke sie voraus. Ja, das klingt wie, die sind bei dir, die schick bitte jetzt zuerst nach Nikopolis, dass die quasi schon mal anfangen können und sich mit mir treffen und rüste sie für diese Reise aus. Die meisten anderen Übersetzungen geben es mehr so wieder, dass es nur darum geht, einfach er soll sie für die Reise zurüsten. Was für eine Reise ist noch offen? Es könnte zum Beispiel auch sein, dass diese zwei Leute den Brief zu ihm gebracht haben und von da aus weiterreisen. Oder was auch viele annehmen, ist, dass sie eben nach Kreta gegangen sind, um dort zu verkündigen und jetzt auf Kreta umherreisen und dafür eben ausgerüstet worden sollen. Was es am Ende ist, ist letztlich aber, also davon hängt jetzt nicht ab, dass Titus sie letztlich einfach ausrüsten soll. Gib ihnen mit Sorgfalt das Geleit, schreibt, glaube ich, Luther. Und lass es ihnen an nichts fehlen. Und darauf soll es uns jetzt ankommen. Also, das sind Diener für den Herrn, die sind unterwegs im Namen des Herrn. Und er sagt ganz klar, Titus soll sie unterstützen. Und das nicht nur im Gebet und mit guten Glückwünschen, sondern in erster Linie ist hier jetzt Geld gemeint. Ja, vielleicht noch Unterkunft, Verpflegung, aber letztlich soll er sie so ausrüsten, dass sie eben, soll sie finanzieren für ihren Dienst. Ja. Und zwar, dass es ihnen an nichts fehlt, mit Sorgfalt. Ja, dass das hier mit Eilends übersetzt ist, heißt woanders Sorgfalt. Er soll sich gut um sie kümmern. Großzügig. Paulus ist beim Thema Geld und Unterstützung nicht so zurückhaltend, wie man das vielleicht heute manchmal ist. Also ich möchte jetzt einfach mal an dieser Stelle, ohne viel zu kommentieren, 2. Korinther 8, 1 bis 9 vorlesen. Und das soll jetzt einfach jeder so auffassen, dass Paulus das zu dir sagt. Zu jedem. 2. Korinther 8, 1 bis 9. Paulus schreibt an die Korinther. Fühl dich angesprochen. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer der anderen auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also was sagt er? Liebe Korinther, Gemeinden in Mazedonien waren bereit für die Nöte. Ja, Gott hat die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Und sie waren bereit, über ihr Vermögen hinauszugeben. Und wir schreiben das, dass ihr euch das zum Vorbild nehmt. Ja? Wir werden jetzt auch jemanden zu euch schicken und wir befehlen euch nichts. Ja? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es soll nicht aus Zwang geschehen, aber wir hoffen, dass ihr euch davon anspornen lasst. Denn es ist nicht so, ja, dass es quasi das. Ja, dass jeder nur nach sich selbst schauen könnte. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde. Und er will, dass ihr jetzt bereit seid, auch um seinetwillen hinzugeben. Paulus sagt klar, es ist kein Gebot, aber das der Herr sehr wohl die Erwartungshaltung hat, dass wir eben, dass wir das Werk, das der Herr in der Welt tut, unterstützen. Und dementsprechend schreibt auch Johannes im dritten Johannesbrief, dritter Johannesbrief, Vers 5 und 6, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ja, also ganz klar, wir sind verpflichtet, die zu unterstützen, die hingehen und das Werk tun. Ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich ganz dem Dienst hinzugeben, aber die, die es tun, die sollen von den anderen unterstützt werden, ganz klar. Sowohl hier in Gemeinden als auch in Neuguinea und Afrika und China. Klar, heutzutage ist es nicht mehr so, dass die rumreißen an unsere Tür klingeln und sagen, hallo, wir sind unterwegs, das Evangelium zu verkünden, würdet ihr uns bitte helfen? Nein, heute muss man sich selber schlau machen, vielleicht übers Internet oder in der Gemeinde rumfragen, wer wen kennt. Aber es ist unsere Verantwortung, die zu unterstützen, die an anderen Orten mit ganzer Hingabe dem Herrn dienen. Und so können auch wir Anteil daran haben, auch wenn wir hier jetzt noch nicht oder nicht fähig sind. Entweder, ja, wir haben bisher noch niemanden ausgesandt, vielleicht schenkt uns das der Herr noch. Aber wir haben diese Pflicht als Christen, vor allem hier im Westen, andere zu unterstützen. Ein Zitat, das ich mal gelesen habe, war, ja, das ist vielleicht etwas arg zugespitzt, aber das lautet, die Bekehrung ist erst dann wirklich echt, wenn auch der Geldbeutel bekehrt ist. Und ein Pastor muss mal recht freimütig von einer Kanzel gesagt haben, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber irgendein Projekt, das sie starten wollten, und er sagt, wir können Gott preisen, dass er uns die Mittel dafür bereits gegeben hat. Das Problem ist nur, die Mittel sind noch in euren Taschen. Ja, und ja, wir haben diese Pflicht. Natürlich weiterhin, ja, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut, mich interessiert nicht, was für Daueraufträge wer laufen hat. Und will das auch gar nicht wissen. Und, aber eben, der Herr weiß es und vor ihm müssen wir uns rechtfertigen, was wir bereit sind, für sein Werk zu tun und zu geben und was nicht. Unterstützung ist gefordert. Dass hier nur an Titus steht, weitet er nun aber in Vers 14 nochmal aus. Titus 3,14. Also, ich lese nochmal, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Nochmal ein ähnlicher Punkt, aber hier wird eben nochmal gesagt, was erst an Titus als den Leiter gesagt wurde, du bist da gerade verantwortlich, kümmer du dich darum, dass das geschieht. Kümmer du dich darum, dass die wirklich versorgt sind, die hier jetzt unterwegs sind, dass sie uns nicht auf der Missionsreise verhungern. Aber das soll aber nichts sein, was nur du und nur die Ältesten und nur die Leiter tun, sondern jeder soll lernen, da wo Nöte sind, diese zu stillen. Ja, das ist die Aufgabe von jedem und ich will, dass die Leute das lernen. Ich will, dass du ihnen das sagst und es ihnen beibringst, dass wirklich jeder bereit ist, sich zu beteiligen und, wie es steht, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Ja, und dieses eifrig gute Werke tun, das hatten wir schon mal ein bisschen weiter oben in Vers 8. Nochmal in anderen Übersetzungen wird es auch nochmal eindrücklicher gesagt, mit ganzer Hingabe Gutes tun. Sich um gute Werke bemühen, schauen, wo kann ich mit ganzer Hingabe eifrig sich bemühen, gute Werke zu tun. Und wie gesagt, hier wird schon sehr stark in diesem Kontext auch das wirklich Gebens und sich Hingebens gesetzt. Es ist nicht nur Finanzielles, denn dieser Ausdruck, die dringenden Nöte, das ist allgemeiner. Ja, das beschreibt jetzt zuerst diese Missionare, die haben dringende Nöte, die sind losgezogen, die müssen trotzdem essen, obwohl sie verkündigen. Und ja, arbeiten dabei in diesem, oder haben nicht die Möglichkeit, wir wissen, dass Paulus auch teilweise gearbeitet hat, aber sie hatten wohl nicht die Möglichkeit und man muss auch dazu sagen, Zum Beispiel, ich weiß von Hudson Taylor, er hatte die Chance, als er in China war, selbst zu arbeiten und sich zu versorgen, aber er hat es bewusst nicht gemacht und hat deshalb sehr viel Mangel gelitten, weil er sagt, nein, ich will die Zeit hier ganz dem Werk des Herrn widmen und nicht den halben Tag arbeiten und dann noch mit den letzten Atemzügen, die der Tag noch übrig hat, noch ein paar Leuten das Evangelium sagen. Ich will ganz dem Herrn dienen. Ja, diese Missionare sollten versorgt werden, aber dringende Nöte, das beschreibt auch anderes. Das beschreibt Alte, die versorgt werden müssen. Wir wissen von den Witwen in 1. Timotheus 5, die die Gemeinde umsorgte. Arme, die unterstützt werden müssen. Einsame, die man besuchen muss. Oder eben Missionare und Diener der Gemeinde, die unterstützt werden müssen. All das sind dringende Nöte und jeder soll sich verantwortlich fühlen, diese zu stillen. Jeder. Natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, was heißt dringende Nöte. Das heißt auch, dass man wirklich abwägen kann und soll. Ja, was ist jetzt wirklich dran? Wir haben auf der einen Seite das Gebot des Herrn in Matthäus 5, 42, gib dem, der dich bittet. Aber wir wissen auch zum Beispiel in 1. Timotheus 5, dass Paulus klar sagt, sie sollen unterscheiden, wen sie jetzt unter die Reihe der Witwen nehmen, die unterstützt werden und wen nicht. Klare Kriterien, wo eben diese Kriterien erfüllt sind, die brauchen das. Aber die anderen, die können für sich selber sorgen und deshalb sollen die das machen. Wenn die Kinder haben, dann sollen die Kinder für sich sorgen. Also nicht, dass man sich jedem, der mich eben gerade fragt, komplett hingeben muss und am besten die EC-Karte in die Hand drückt. Aber da, wo dringende Nöte sind, dort müssen diese gestillt werden. Und jeder soll lernen, dass er selbst dazu verantwortlich ist. Ja, das beschreibt es letztlich eben. Es sollte in der Gemeinde nicht so sein, dass sich jeder fragt, warum kümmern sich die anderen so wenig um mich, sondern dass sich jeder fragt, wo kann ich mich um meinen Nächsten kümmern? Und das wird dann auch dazu führen, dass, ja, das Erste wird dazu führen, dass Unzufriedenheit wächst und Missmut. Das andere wird dazu führen, dass das eben auch am Ende bedient wird, weil eben jeder schaut, was er tun kann. Und die Gemeinde wird in Freude und Kraft zunehmen. Und Paulus sagt auch ganz klar, warum er das schreibt, nicht nur aus pragmatischen Zwecken, sondern damit sie nicht unfruchtbar sind. Ja? Gott will von jedem von uns Frucht sehen. Gott will in jedem von uns sehen, dass das Evangelium wirksam wird. Und deshalb gibt er auch jedem die Chance und die Aufgabe, anderen gute Werke zu tun. Einer hat geschrieben, ein Baum selbst hat keinen Nutzen von seiner Frucht, sondern sie ist für andere bestimmt. Die Früchte, die Gott sehen will, die sollen anderen dienen. Der Herr will, und Paulus wünscht sich das für die Gemeinde, dass jeder von uns fruchtbar ist. Und deshalb gibt er jedem die Chance zu dienen und wünscht sich, das bei jedem zu sehen. Wir wissen aus Johannes 15, dass der Vater hingeht und schaut, wo er Frucht findet. Wo er sie findet, da freut er sich und hilft, dass die Rebe mehr Frucht bringt. Beteiligung aller, damit auch alle nachher vor dem Herrn stehen können und eben etwas auch vorzuzeigen haben, was er belohnen kann. Beteiligung aller und der letzte Punkt, Liebe. Und das sehen wir in diesem Abschlussgruß einfach, der natürlich gängig ist für Paulus. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüßt diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Also alle, die bei Paulus sind, grüßen alle, die bei Titus sind. Obwohl fast alle, die bei Paulus sind, fast alle, die bei Titus sind, noch nie gesehen haben. Und das ist eben dieses Band, das Gott knüpft unter Gläubigen, das, was auch das, ja, was eben der Heilige Geist schafft. Und er sagt auch, wie es geschieht. Grüßt diejenigen, die uns lieben im Glauben. Ja, wir sind verbunden mit denen, die denselben Glauben haben und die das genauso uns gegenüber empfinden, die Grüße. Ja, die haben wir auch lieb, weil sie uns lieben. Wir lieben uns, weil wir denselben Herrn, denselben Vater und denselben Geist, denselben Glauben, dieselbe Hoffnung haben. Und deshalb, das ist das Band der Liebe, das der Herr knüpft. Und das darf man, ja, das wird auch sichtbar. Deshalb kann eben, wie hier, eine völlig unbekannte Gemeinde, eine andere unbekannte Gemeinde von Herzen grüßen. Deshalb konnten damals die heidnischen Gemeinden, die Jerusalemer Gemeinde mit viel Geld unterstützen. Deshalb Ja, ich muss auch daran denken, dass zum Beispiel ja, Rebecca, die ihr kennt, hat auch damals, als ihre Ausbildung in Augsburg begonnen hat, einfach eine Gemeinde angeschrieben und gefragt, ob sie eine Wohnung vermitteln konnte. Und ein paar Tage später hat sie im Gemeindehaus gewohnt. Das sind eben diese Dinge, dieses einander in Liebe annehmen, obwohl man sich nicht mal kennt. Und deshalb kann Weltmission funktionieren. Ich weiß auch, habe auch mal gehört von einer ja, christlichen Reisegruppe. Ich weiß nicht mehr, was sie genau hatten, ob es ein Missionseinsatz war. Aber auf jeden Fall waren es Christen, die irgendwo in Russland dann liegen geblieben sind mit ihrem Auto in irgendeiner Stadt abends und dann irgendwo geklingelt haben und gefragt haben, ja, gibt es hier den Christen? Ja, da vorne, da wohnt so einer, sind dorthin und wurden sofort aufgenommen. Das ist auch so ein Zeugnis dafür, wie das geschehen kann, wie das auch soll. Ja, ich hoffe, das geht auch Menschen so, die zu uns hier reinkommen. Und natürlich muss dazu gesagt werden, dass diese Nächstenliebe sich zuallererst hier erprobt, denn es ist leicht, die Leute weit weg zu lieben, denn die können wir nicht wehtun. Aber eben hier vor Ort soll das erprobt werden, Liebe untereinander, das Band des Friedens, dass wir laut Epheser eifrig beschützen müssen, denn es ist wird sehr schnell durch Sünde getrübt und eingerissen. Wir müssen es beschützen, was der Herr da geschaffen hat, durch dieses Band der Liebe. Und der Herr wünscht sich zu sehen, dass wirklich diese Liebe von uns untereinander, aber eben auch zu allen anderen, sei es in Afrika oder in Polen oder hier in der Umgebung, wo wir eben wahre Christen finden, dass da wahre Liebe uns alle miteinander verbindet. Und damit beenden wir den Titusbrief. Das waren die fünf Prinzipien, die ich hiervon noch zeigen wollte. Und womit Paulus den Brief beendet hat, das war Teamwork, Planung, Unterstützung, Beteiligung aller und Liebe. Und davon bin ich überzeugt, das sind Dinge, und auch wir haben unsere Aufgabe, im weltweiten Werk teilzuhaben. Ja, wir haben nur, man hat nicht überall jetzt völlig die Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass irgendeiner heute Mittag losziehen wird. Über die Unterstützung kann man natürlich sich jeder gleich heute Mittag Gedanken machen. Auch andere Dinge, wie eben hier schon Liebe ausgelebt wird, inwiefern man auch Interesse hat an dem, was an anderen Orten in der Welt getan wird im Dienst des Herrn. Und ja, und natürlich auch die Selbstprüfung, inwiefern vielleicht jemand es auch heute dem Herrn aufs Herz legt, ob er vielleicht möglicherweise einmal wirklich für einen Dienst auch weiter weg berufen sein könnte. Das möchte ich euch mitgeben, darüber nachzudenken. Und zum Abschluss noch einfach auch diese Erinnerung nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, dass es ordnet einfach uns in das große Bild Gottes ein. Gott tut etwas Großes in dieser Welt und auch wenn wir gerade kleine Nöte haben, wir dürfen gewiss sein, Gott tut es weiterhin, auch durch alle unsere Umstände hindurch. Das Werk der Erlösung wird weitergehen, bis der Herr wiederkommt. Und daran können wir uns freuen, daran wollen wir danach eifern, teilzuhaben. Auch durchs Gebet, denn auch wenn uns die Hände gebunden sind, die Zunge ist uns nicht gebunden, dürfen auch so das Werk unterstützen und darin auch ermutigt nach draußen gehen, dass wir einfach in etwas Größeres gestellt sind als unsere eigenen kleinen Umstände, die uns vielleicht manchmal beschweren und darin auch unsere Aufgabe, unsere Erfüllung, unsere Freude suchen und finden, den Herrn dafür preisen, was er heute noch tut. Damit schließe ich die Botschaft für heute und wünsche allen eine gesegnete Woche.